Unter Verdacht, ist die AfD verfassungsfeindlich? Am Mikrofon ist Klaus Heinrich. Das Verwaltungsgericht Köln hat heute dem Bundesamt für Verfassungsschutz untersagt, die AfD bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen. Damit darf der Verfassungsschutz vorerst keine geheimdienstlichen Methoden wie Telefonüberwachung oder den Einsatz von Faulhelden anwenden. Das Kölner Gericht ist offensichtlich verärgert darüber, dass entgegen der Zusage des Bundesamtes einige Medien über die Verdachtsentscheidung informiert worden sind. In der Sache ist damit allerdings noch nichts entschieden, denn der Eilantrag gegen das Ansinnen der Verfassungsschützer hinkt weiter beim Kölner Gericht. Das heißt, die Bundes-AfD steht nun gut eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz juristisch derzeit nicht unter Extremismusverdacht. Was bedeutet das für eine Partei? Was bedeutet das für den Verfassungsschutz? Und wie steht es überhaupt um die AfD im Superwahljahr 2021? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum die Autorin Dr. Liane Bettnatz, der Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Patzelt und der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Frau Bettnatz, Sie sind ja gelernte Juristin. Hat Sie die Anordnung des Kölner Gerichts heute überrascht?
Nein, sie hat mich nicht überrascht, denn das Gericht hat im Grunde folgerichtig entschieden, wegen des Umstands, dass ja nun ganz offensichtlich dieses Gutachten durchgestochen worden ist. Um es kurz juristisch zu erklären, auch für die Zuhörer, es stellte sich im Januar heraus, oder es gab Gerüchte, dass wohl die Einstufung der AfD als Verdachtsfall für Rechtsextremismus unmittelbar bevorsteht. Daraufhin hat die AfD ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln angestrengt und wollte damit vorläufigen Rechtsschutz erreichen, dass sie nicht als Verdachtsfall eingestuft wird und der Verfassungsschutz das auch nicht öffentlich bekannt geben darf. Dann bestand aber die Sorge, dass selbst dieses Eilverfahren nicht schnell genug sein könnte, falls jetzt am Tag später schon die Einstufung erfolgen sollte. Und daraufhin hat sie sozusagen ein Eilverfahren im Eilverfahren eingestrengt, wollte einen sogenannten Hängebeschluss haben, mit dem das Gericht dann noch eiliger dem Verfassungsschutz das Ganze untersagt. Und das hat der Verfassungsschutz, oder genau das Bundesamt für Verfassungsschutz, dadurch verhindert, dass sie dem Gericht zugesichert haben, dass sie für den Fall, dass sie diese Einstufung vornehmen, die jedenfalls bis zum Ende des regulären Eilverfahrens nicht bekannt geben. Und jetzt ist das aber eben zumindest in Form dieses Durchstechens an die Medien doch erfolgt. Daraufhin hat die AfD jetzt erneut wollte einen Hängebeschluss erwirken, hat also das Gericht jetzt hat gesagt, jetzt ist es wieder so eilig, jetzt muss es also vorläufig untersagt werden, dass wir so bezeichnet werden. Und dem hat jetzt das Verwaltungsgericht Köln heute stattgegeben, und zwar mit für, ja, aus der Sicht von Juristen wirklich sehr, sehr deutlichen, sehr, sehr verärgerten Worten, sprich davon, das Bundesamt habe eben in missachtender Weise das Ganze durchgestochen und die Vertrauensgrundlage auf deren Grundlage die vorhergehende Entscheidung getroffen worden sei nun mal zerstört. Das ist schon sehr deutlich. Und letzter Satz dazu. Das Eilverfahren geht jetzt weiter. Juristisch heißt das jetzt erstmal nur, das Bundesverfassungsgericht darf jetzt bis zum Abschluss dieses Eilverfahrens tatsächlich sich dazu nicht äußern. Und das Argument des Gerichts ist halt sozusagen eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit der Partei AfD.
Durchgestochen, was heißt das? Ich zitiere mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr war es soweit. Auf einer Telefonkonferenz mit seinen Kollegen aus den Bundesländern teilte Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, mit, dass die ganze AfD von seiner Behörde als Verdachtsfall einer extremistischen Bestrebung eingestuft wird. Zitat Ende. Das schreibt die FAZ in ihrer gestrigen Ausgabe. Holger Schmidt ist unser SWR-Experte für die Geheimdienste. Von wem hat denn die FAZ nun diese Informationen bekommen, wenn nicht vom Verfassungsschutz selbst?
Das müssen wir die FAZ fragen, und sie wird die Frage hoffentlich nicht beantworten, denn natürlich ist das für alle investigativ arbeitenden und auch im politischen Ressort arbeitenden Journalisten natürlich erstmal das Hauptpfund, dass man Quellen hat, die einem so etwas verlässlich sagen, und über diese Quellen spricht man nicht. Aber natürlich kann man sich's ausmalen, und ganz offen gesagt ist meine Prognose, dass diese Quelle nicht im Verfassungsschutz ist, und ich glaube auch offen gesagt nicht, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz hier irgendwelche Schriftsätze oder Gutachten in diesem verwaltungsgerichtlichen Verfahren durchgestochen hat. Und zwar ganz einfach deswegen, weil das gerade an diesem Punkt durchaus eine ängstliche Behörde ist, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht glauben mag. Und dass es ja noch weitere Akteure gibt, die all diese Informationen auch haben und über die wir, glaube ich, viel mehr reden müssen. Denn jedes Verfassungsschutzamt in Deutschland, das hat eine Dienstaufsicht, das ist jetzt unterschiedlich, ob wir vom Bundesamt oder von den Landesämtern sprechen. Das kann ein Staatssekretär, das kann ein Abteilungsleiter, das kann der Minister in den jeweiligen Innenministerien sein. Da sind eine ganze Reihe weiterer Akteure beteiligt. Und meine Prognose wäre, entweder ist es dort irgendwo rausgesickert, entweder hat dort ein Staatssekretär, ein Ministerialer, wie auch immer, Journalisten informiert. Oder aber, und auch diese Möglichkeit müssen wir bitte ganz klar vor Augen haben, es ist die AfD selbst gewesen. Denn das ist ein ganz dreckiges Spiel, was hier läuft von allen Seiten, dass man eben versucht, mit taktischen Zügen die jeweilige Position zu verbessern. Und im Grunde hat die AfD doch in weiten Teilen im Augenblick erreicht, was sie haben wollte. Sie hat das Verwaltungsgericht dazu gebracht, die Eilentscheidung so zu treffen. Sie kann in ihren Kreisen damit werben, dass man da ja Recht bekommen hat. Man kann das Opfernarrativ, das man sehr gerne bedient, auch hier wieder bedienen. Also warum denn eigentlich, denklogisch gefragt, sollte nicht auch von dort eine Information nach draußen gegangen sein? Denn die Wirkung, die man damit erzielen kann, die ist unter Umständen durchaus im Sinne der AfD. Unterm Strich bleibt aber, wir wissen es nicht. Irgendetwas ist rausgesickert, Möglichkeiten gibt es wirklich viele.
Tja, Herr Patzelt, die Entscheidung des Kölner Gerichts ist eine Klatsche für den Verfassungsschutz, keine Frage. Aber ist sie wirklich mehr als nur ein Etappensieg für die AfD?
Ich würde nicht einmal von einem Etappensieg sprechen. Schauen Sie, es sind hier mindestens drei Sachen zu bedenken. Das eine ist, dass die AfD als Prüffall eingestuft wird oder geworden wäre oder werden wird. Das hat sich diese Partei selbst zuzuschreiben durch ihr öffentliches Auftreten und dadurch, dass sie sich trotz einer Brandrede ihres Vorsitzenden nicht mäßigen wollte, sondern unverdrossen dazu aufruft, dieses System, das nicht reformierbar ist, abzuwickeln. Das andere ist, dass entweder im Verfassungsschutz oder im Bereich der dienstaufsichtführenden Behörden oder in deren Umfeld mit der verfassungsschutzmäßigen Behandlung der AfD, um es milde auszudrücken, nicht in der Weise umgegangen wird, als ob der Verfassungsschutz einfach die Verfassung schützen würde und nicht auch die Interessen der politischen Gegner der AfD. Das ist das, was vorhin voll und ganz zu Recht als schmutziges Spiel bezeichnet worden ist. Und das schmutzige Spiel wird dadurch nicht besser oder schlechter, dass sich auch oder wenn sich auch die AfD an ihm beteiligt. Und das Dritte ist, dass die bisherigen Methoden, um die AfD zu bekämpfen, einmal mehr nicht zum Erfolg geführt haben. Die bisherigen Methoden bestanden darin, den Leuten klarzumachen, das ist eine rechtsextremistische Partei, werdet nicht Mitglied, wählt sie nicht, ladet sie nicht ein, redet nicht mit ihr, dann wird das Ganze irgendwann verschwinden. Das hat wieder einmal nicht funktioniert, das haben Sie vorhin einen Etappensieg genannt. Und es würde allmählich Zeit, dass die zu Recht die AfD bekämpfenden anderen Parteien zu solchen Mitteln griffen, die wirklich funktionierten. Und das wäre bei einer politischen Auseinandersetzung die politische Debatte. Und da müsste man an erster Stelle das Auftreten der AfD, den Geist, den diese Partei verbreitet, thematisieren. Und folglich ist das kein Etappensieg, aber es ist eine weitere blutige Nase, welche sich die Gegner der AfD geholt haben.
Wir wollen nicht vergessen, die Landesverfassungsschutzämter in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben die dortigen AfD-Landesverbände bereits als Verdachtsfälle eingestuft. Gerichtliche Klagen dagegen sind noch nicht entschieden. Frau Bettnartz, will das Kölner Gericht diese abwarten, bevor es zu einem eigenen Urteil über das Eilverfahren kommt?
Nein, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Lage im Osten ist natürlich insofern anders, als dort diese Strukturen des inzwischen aufgelösten AfD-Flügels, die sind dort ungleich stärker ausgeprägt als in den Westverbänden und damit eben insgesamt auch schwächer als in der Gesamtpartei. Also insofern ist der Prüfungsmaßstab schon anders gelagert auf Bundesebene. Allerdings ist eben die große Frage, und das ist einer der Gründe, das geht ja aus den Medienberichten, die jetzt über dieses Gutachten berichten, hervor, dass für den Verfassungsschutz die entscheidende Frage ist, weil der Flügel ja im März 2020 vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft worden ist, sich danach dann auflöste, aber inwieweit er eben weiterhin doch bestimmenden oder möglicherweise nicht weiterhin, sondern überhaupt bestimmenden Einfluss auf Bundesebene hat. Und da spielte jetzt zuletzt der Parteitag der AfD im November in Kalkar eine entscheidende Rolle, weil dort der Flügel zwar bei den einzelnen Abstimmungen oder der Ex-Flügel, also diese Menschen, die dem Flügel, Ex-Flügel zugerechnet werden, immerhin die Kandidaten dort rund im Schnitt um die 45% erzielt haben. Das ist schon knapp an der Hälfte dran und insofern dient eben diese Einstufung als Verdachtsfall jetzt auch dazu, um zu schauen, ob möglicherweise doch die ganze Partei letztlich auch von dieser Art zu denken so signifikant erfasst ist, dass man sie als insgesamt rechtsextremistisch behandeln muss.
Also der Bundesverfassungsschutz muss erstmal abwarten auf das Eilurteil in Köln, das dauern kann, wie man weiß. Herr Schmidt, was macht das Bundesamt denn bis zur Entscheidung? Weiterhin nur Zeitungsartikel ausschneiden und Parteiprogramme lesen?
Aber warum sagen wir denn jetzt nur an dieser Stelle? Ich glaube, manchmal überschätzen wir auch ein bisschen das Bundesamt für Verfassungsschutz und haben vielleicht eine falsche Vorstellung von dem, was denn die Beobachtung eigentlich tatsächlich ist. Natürlich, es ist völlig richtig, dazu gehören, wenn es das volle Programm ist, auch die nachrichtendienstlichen Mittel, dazu gehören auch Telekommunikationsüberwachungen, dazu gehört theoretisch Observation, all diese Dinge sind möglich. Aber das ist, sagen wir mal, wirklich, wirklich der kleinste Ausschnitt dessen, was eine planmäßige Beobachtung bedeutet. Das ist ein viel bürokratischer Vorgang und viel, ich sag mal, langweiliger, als sich das, glaube ich, viele Menschen vorstellen. Es geht um die systematische Auswertung und Erfassung von dem, was das Beobachtungsobjekt, und das können ja neben einer Partei auch noch ganz andere Organisationen sein, das ist einfach eine ganze Menge tatsächlich ziemlich stupider Verwaltungsarbeit und da geht es eher dann um die Systematik und es geht eher darum, tatsächlich alles mitzubekommen, was man öffentlich mitbekommen kann. Also systematisches Auswerten von Veranstaltungen, von Publikationen, nicht nur stichprobenartig da einen Überblick zu bekommen und wir sehen das ja an den Verfassungsschutzberichten. Jeder, der sich schon mal dem Vergnügen hingegeben hat, sich so eine Publikation anzugucken, ganz egal von welchem Extremismus Bereich man dort redet. Man findet eine sehr breite Darstellung, worum es geht. Und das eben systematisch zu tun, das ist ja auch das Interesse des Verfassungsschutzes für einen solchen Beobachtungsfall, dass man eben rauskriegen möchte in der Breite, womit hat man es zu tun. Die ganzen operativen Maßnahmen, die sind im Augenblick verwehrt. Das Auswerten öffentlicher Quellen ist nach meinem Eindruck nichts, was dem Verfassungsschutz jetzt im Augenblick an dieser Stelle verwehrt wäre.
Tja, Herr Patzelt, 1000 Seiten hat man schon gesammelt in einem riesigen Konvolut, das im Bundesinnenministerium auch nochmal überprüft wurde. Reicht das denn auch aus? Man hatte ja schließlich schlechte Erfahrungen gehabt mit dem NPD-Verfahren, müssen wir nur dran denken. Wenn man so viel Material sammelt und Sie haben ja eben auch schon gesagt, die AfD wird immer mehr ins Rechte abdrehen. Was ist denn eigentlich das Ziel einer möglichen Überwachung dieser Partei? Letztlich muss doch das Ziel sein, wenn diese Partei wirklich verfassungsfeindlich wäre und das festzustellen wäre, sie zu verbieten, oder?
Das Ziel des Beobachtens von politischen Parteien auf Extremismusverdacht ist die Durchführung eines Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Ziel, eine solche Partei als verfassungswidrig zu erklären, sie aufzulösen und die Errichtung einer Nachfolgeinstitution zu unterbinden. Das ist das systematische Ziel. Es ist aber, Klammer auf, leider, Klammer zu, dazu gekommen, dass wir allein schon die Aussage, das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachte eine Partei oder sammle Material, dass allein schon das Auftauchen einer Partei oder einer Organisation in den jährlichen Berichten der Ämter für Verfassungsschutz, dass das als Mittel im politischen Kampf genutzt wird. Das ist in der Regel nicht von Schaden, denn wenn es sich tatsächlich um verfassungsfeindliche Gruppierungen handelt, ist es ja ganz in Ordnung, Ross und Reiter zu nennen. Nur ist eben bei der AfD von Beginn an, noch zu den Zeiten des nun wirklich politisch relativ harmlosen Herrn Lucke, zu beobachten gewesen, dass die Etikettierung dieser Partei als rechtsextremistisch zu einem der zentralen Kampfmittel in der Auseinandersetzung dieser Partei gemacht worden ist. Und deswegen scheint mir und manch anderen wohl auch, dass hier der Verfassungsschutz eigentlich für Zwecke verwendet wird, für die er nicht da ist. Der Verfassungsschutz ist dafür, die Verfassung zu schützen gegen Versuche, sie zu beseitigen. Er ist aber nicht dafür, sozusagen als billiges Mittel im politischen Kampf gegen rechts, links, gegen Islamismus, gegen was auch immer zu dienen, wenn sich jene, die unseren Staat tragen, dagegen wehren, aus welchen Gründen auch immer, in eine inhaltliche Debatte mit denen einzutreten, die sie für Gegner unserer Verfassung halten. Und folglich ist im Grunde in den ganzen letzten Tagen, auch heute bei der Berichterstattung über dieses Beobachtungsverfahren und ob man darüber berichten dürfe und so weiter, die zentrale Funktion die gewesen, zu sagen, schaut euch an, die AfD ist nun tatsächlich so schlimm, dass ein anständiger Mensch als Beamter oder als Soldat oder Polizist nicht Mitglied bei ihr sein kann und dass ein jeder, der sich nach dem Wahltag wieder im Spiegel ansehen will, am Wahltag sein Kreuz nicht bei der AfD machen kann. Und das ist eine Zweckentfremdung oder sagen wir eine Umfunktionierung der Ämter für Verfassungsschutz. Das tut weder den Ämtern für Verfassungsschutz noch unserer politischen Kultur gut.
Ich würde da gerne widersprechen.
Bitte.
Das sehe ich nicht so. Und zwar dieses erste Gutachten, was erschienen ist im Januar 2019, wo die AfD zunächst als Prüffall eingestuft wurde. Das hat dann ja auch ein Gericht untersagt, weil es einen Prüffall in dem Sinne nicht gibt, sondern nur ein Verdachtsfall. So, das ist im Netz geleakt worden, wenn man das liest. Das ist im Grunde so, wie Herr Schmidt schon sagt, das ist wirklich auch eine Fleißarbeit so ein bisschen, aber es ist sehr sorgfältig. Es ist ein Gutachten, juristisches Gutachten, was genau abklopft, sind hier Anhaltspunkte für Verfassungswidrigkeit und nicht. Und zwar sehr sachlich und auch an vielen Äußerungen orientiert und offensichtlich ist dieses neue Gutachten, ich kenne es nicht, aber auch so. Zu schauen, ob es jetzt Grenzüberschreitung an Rechtsextremismus gibt, das ist die originäre Aufgabe des Verfassungsschutzes und ich kann auch in den zumindest meisten Medienanalysen nicht sehen, dass es jetzt nur einfach darum geht zu sagen, die AfD ist so schlimm, sondern wird schon inhaltlich genau hingeschaut. Kurz zum Inhalt, da Sie die NPD-Verfahren angesprochen haben. Also es gibt hier schon signifikante Unterschiede. Das erste NPD-Verfahren ist daran gescheitert, dass der Verfassungsschutz zu viele eigene V-Leute in der NPD drin hatte. Beim zweiten war das klare Ergebnis des Bundesverfassungsgerichtes, die NPD ist rechtsextremistisch, aber sie ist zu unbedeutend, de facto in der Realität, und das ist ein Kriterium auch für ein Verbot, dass sie deswegen nicht verboten wird, weil man letztlich sagt, sie ist nicht relevant genug. So, und wir haben jetzt aber bei der AfD eine ganz andere Dimension, die hat auch Herr Haldenwang, der Verfassungsschutzchef, als er den Flügel vor einem Jahr als rechtsextremistisch eingestuft hat, betont. Es geht hier im Grunde um die Frage, inwieweit die neue Rechte, und das ist eben was anderes als klassischer Rechtsextremismus, das ist was anderes als Neonazi-Kameradschaften, inwieweit eben diese neue Rechte ein Scharnier ist zwischen konservativen Zirkeln und die im Grunde auch schon gern rechts gewandert sind, aber sich für konservativ halten und eben möglicher rechtsradikalen, rechtsextremistischen Strukturen. Und das ist nicht so leicht zu beantworten. Da kommt es im Kern eben darauf an und darum geht es jetzt offenbar ja auch in dem aktuellen Gutachten, wird gegen das Demokratieprinzip verstoßen, gegen das Rechtsstaatprinzip, durch die Agitation gegen Menschen aus Zuwanderer, Muslimen namentlich, wird gegen die Menschenwürde, Artikel 1 verstoßen. So, das sind relativ neue Fragestellungen. Und die werden präzise abgeklopft. Und ich sehe nicht, dass daran irgendwie, dass man das als Instrumentalisierung sehen könnte oder als Versuch, die etablierten Politik oder Parteien vor der AfD zu schützen.
Herr Schmidt, was kann denn...
Frau Bettertz, da muss ich einen Satz dazu sagen. Ja. Da muss ein Satz dazu sagen. Ich glaube nicht, dass wir an dieser Stelle, also wir zwei hier, irgendeinen Widerspruch haben. Ich habe nicht behauptet, dass der Verfassungsschutz hier sozusagen sich selbst politisch funktionalisiert oder funktionalisieren lässt. Mein Punkt war der, dass in der öffentlichen Debatte um die AfD das Argument, der Verfassungsschutz kümmere sich bereits um diese Partei und deswegen müsse sie doch ganz schlimm sein, dass das eine Funktionalisierung von außen des Verfassungsschutzes ist, der weder den Ämtern für Verfassungsschutz gerecht wird, noch unserer Kultur gut tut. Also auf der Sachebene haben wir an dieser Stelle lediglich einen von Ihnen gerade freundlicherweise konstruierten Widerspruch.
Herr Schmidt, wie ist das eigentlich?
Was kann wobei ja schon der Punkt ist, ja, bitte.
Die Frage ist eigentlich, was kann denn der Verfassungsschutz tatsächlich leisten? Sie haben es ja vorhin schon gesagt, er kann die Programmatik angucken, die Äußerungen einzelner Mitglieder. Wenn tatsächlich, wie das eben Herr Patzelt ausgeführt hat, die AfD eine Scharnierfunktion hat, als neue rechte Partei eine Scharnierfunktion in den Rechtsradikalismus hinein oder in den Extremismus herein, da muss man doch eigentlich die Kontakte etwa zu extremistischen Gruppen, da gibt es ja die Identitären etc., untersuchen, kommt man da ohne geheimdienstliche Mittel eigentlich aus? Oder setzt da nicht die eigentliche Aufgabe des Verfassungsschutzes ein?
Naja gut, das geht ja unter Umständen schon tatsächlich auch wieder durch die Beobachtung von ganz offen in der Öffentlichkeit stattfindenden Sachverhalten. Mhm. Zum Beispiel, wenn man einfach feststellt, wer auf welcher Veranstaltung ist, wer wen besucht, wenn man gewisse Dinge wahrnimmt, die man in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann, weil die Menschen sich auch zeigen, weil man auch schauen kann, wo kommen denn Menschen her, die in der Partei Ämterfunktionen ausführen. Der SWR hat ja gerade in diesen Tagen wieder über einen Verdachtsfall berichtet, dass da in der rheinland-pfälzischen AfD tatsächlich jemand mitarbeitet, der eine ganz eindeutige rechtsextreme Vorgeschichte zu haben scheint. Also diese Dinge sind möglicherweise sehr offenkundig. Mhm. Ich glaube aber, dass wir insgesamt auch einfach eine ganz besondere Diskussion in diesem Streit deswegen haben, weil die originäre Aufgabe des Verfassungsschutzes, die über viele Jahrzehnte in der Bundesrepublik überhaupt nicht in Frage gestellt worden ist, jetzt auf so eine etwas seltsame, formalistische und etwas seltsamer auch mit so einer Art Öffentlichkeitsarbeit verbundene Schieflage bekommt. Also dass wir eben darüber diskutieren, darf man die denn jetzt beobachten? Was wird denn der Verfassungsschutz als nächstes tun? Das sind Dinge gewesen, wenn man mal vielleicht erstmal abseitig wirkend, aber die DKP als Beispiel nimmt, die eigentlich Zeit ihres Parteienlebens vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist und immer in jedem Verfassungsschutzbericht irgendetwas über die DKP, die entsprechenden Strömungen, die entsprechenden Ziele systematisch dargestellt worden ist, das ist immer hingenommen worden. Und da hat man immer gesagt, gut, wenn ich ein Bild über das Parteiprogramm der DKP aus Sicht des Verfassungsschutzes haben will, dann gucke ich in den entsprechenden Verfassungsschutzbericht. Und hier ist möglicherweise auch durch eine geschickte Skandalisierung der AfD, so kommt es mir jedenfalls immer wieder vor, einfach geschafft worden, gar nicht mehr darüber zu reden. Gehört sie jetzt in die Rubrik Rechtsextremismus und gehört ordentlich beschrieben in dem, was Teile der Partei eben sind? Oder führt man eine doch sehr streitsüchtige Diskussion darüber, was jetzt hier eigentlich erlaubt ist, um jeder inhaltlichen Diskussion aus dem Weg zu gehen.
Wie ist das, Herr Patzelt? Wird die Partei im Superwahljahr tatsächlich ungerechtfertigterweise benachteiligt, gar stigmatisiert durch diese Diskussion über und mit dem Verfassungsschutz?
Auch da muss man zwei Sachen auseinanderziehen. Erstens, es ist völlig klar, dass der AfD kein Unrecht geschieht. Denn die Reaktionen auf den Versuch des Parteivorsitzenden Meuthen, die Partei in Kalkar zur Raison zu bringen, die Reaktionen waren voller Häme und Ablehnung. Man darf sich auf das System gar nicht erst einlassen und nicht erst kuschen, sonst wird man nicht gewinnen. Hm. Und bei der Aufstellung der Kandidaten zur sächsischen Landesliste der AfD zur Bundestagswahl war es so, dass wann immer zwischen einem, der politisch vernünftig bis drei zählen konnte und einem, der nicht einmal das zustande brachte, die Wahl war, haben die Delegierten regelmäßig die Extremeren, die Radikaleren gewählt, bis hin zu dem Punkt, dass sich einer verstiegen hat zu der Aussage, wer heutzutage nicht als Rechtsextremist gilt, der macht irgendetwas falsch. Das heißt, der AfD geschieht hier kein Unrecht. Es geschieht ihr Recht, wenn sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird und wenn diese Tatsache auch publik ist. Andernteils ist es aber doch ganz unübersehbar, dass auf diese Weise genau in einem Wahljahr der AfD zugesetzt werden soll. Die Kommentare in den letzten Tagen waren doch unübersehbar und unüberhörbar, die da sagten, das ist ein ganz heftiger Schlag, der gegen die AfD geführt worden ist. Beamte, Offiziere, Polizisten können jetzt eigentlich nicht mehr AfD-Mitglieder sein. Wir müssten eigentlich mit einer Austrittswelle aus der AfD rechnen. Wahrscheinlich kommt es auch zu einer solchen. Das heißt, die Absicht dahinter, nämlich eine Partei über den Verfassungsschutz und nicht durch die lange Zeit vermiedene inhaltliche Debatte politisch zu erledigen, diese Absicht ist bemerkt. Natürlich erregt man sich in der AfD wesentlich stärker über diese Absicht als außerhalb der AfD. Aber nachdem ich ja als Politikwissenschaftler wie ein Fußballreporter über Politik nachdenke und rede, muss ich schon sagen, dass das Fair Play der Gegner der AfD auch nicht gerade von lupenreinen Demokraten zeugt.
Unter Verdacht ist die AfD.
Aber ist es denn tatsächlich so, dass es...
Vielen Dank. Unter Verdacht ist die AfD verfassungsfeindlich, so heißt unsere Sendung. Und ich wollte Holger Schmidt, der ist nämlich einer unserer Teilnehmer dieser Diskussionsrunde, gar nicht abwürgen. Bitte schön.
Ich habe den Eindruck, wir haben einen kleinen Zeitverzug und deswegen komme ich immer vielleicht etwas... was ich sagen wollte, ich habe den Eindruck, dass innerhalb der AfD doch gar nicht so sehr die Diskussion darüber ist, sind wir jetzt rechtsextrem oder nicht, sondern es geht doch immer um die Frage, dürft ihr das oder dürft ihr das nicht? Und für mich wirkt es eher so, als wenn man innerhalb der AfD das Ziel hat, das eigene Feindbild, die wollen uns beobachten, die geben uns keine fairen Chancen. Dieses Narrativ möchte man bedienen. Man möchte nicht zwangsläufig dagegen argumentieren, was vorgeworfen wird. Und deswegen ist aus der Innensicht das, was jetzt hier passiert ist, und auch wenn das nur eine Eilentscheidung ist, die noch nicht wirklich etwas darüber aussagt, wie die Hauptsache ausgehen mag und wie das Gericht insgesamt zu einem Ergebnis kommt, ist das ein großer Erfolg nach innen. Nach außen, in der Öffentlichkeit, habe ich schon auch den Eindruck, dass es eine ganze Menge Menschen geben mag, die das ganze Verfahren jetzt trotz dem ganzen Hin und Her so bewerten, dass sie sehen, okay, gut, das ist jetzt wirklich ernst. Die streiten sich da vor Gericht über die Frage der Verfassungsfeindlichkeit. Das geht hin und her, aber es hat eine Dimension, die dann doch den einen oder anderen dazu bringen mag, nochmal darüber nachzudenken, ob das tatsächlich eine Partei ist, die für einen selber persönlich wählbar ist.
Ich würde gerne einen Punkt noch ergänzen dazu. Und zwar, es ist ja in der Tat so, es wird sehr viel formell jetzt argumentiert. Das ist ja das, was Sie auch betont haben, zu Recht auch Herr Patzelt. Es wird im Grunde dann jetzt gesagt, wir werden vom Verfassungsschutz möglicherweise beobachtet, Achtung, gefährlich. Und gleichzeitig, dass eben diese inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD zu wenig stattgefunden hat, insbesondere auch die CDU hat viel zu wenig definiert, wo hört CDU-Konservatismus auf, wo beginnt rechtes Denken, ab wann wird es rechtsradikal, das ist noch verfassungsgemäß und wo wird es rechtsextremistisch, da ist es nicht mehr verfassungsgemäß. Und eigentlich wäre, und das, ich will das nur als Gedanken in die Runde werfen, ich habe darauf keine definitive Antwort, ich fand es aber interessant, dass die NZZ gestern in einem Kommentar geschrieben hat, im Grunde wäre es gar nicht so schlecht, wenn diese Gutachten alle veröffentlicht würden, denn dann könnte man auch breit darüber diskutieren, auch inhaltlich mal, ist das jetzt Rechtsextremismus oder nicht, und zumindest dieses Gutachten, das ich kenne, weil es im Netz geleakt wurde, was ich schon erwähnte, dieses erste Gutachten, das ist eben sehr dezidiert. Da steht zum Beispiel drin, die AfD vollziehe eine Schmähkritik und habe das Ziel, die Bundesrepublik als Quasi-Diktatur zu verunglimpfen. Ich zitiere gerade, sich als rettende Kraft zu inszenieren. So wäre das jetzt alles öffentlich, könnten auch die anderen Parteien diese inhaltliche Auseinandersetzung sehr gut führen. Der Verfassungsschutz hat ja jetzt auch auf 1000 Seiten wieder vorgearbeitet. Aber im Moment ist es jedenfalls noch so, dass all diese Gutachten sind Verschlusssachen, die dürfen also nicht öffentlich vom Verfassungsschutz gemacht werden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das äußerungsrechtlich ein Problem ist, je nachdem, was da drin steht. Da sind dann vielleicht auch ungenannte Quellen, dann kann man die Quellen nicht nennen, dann kann die AfD vielleicht, wäre es öffentlich, auch wieder dagegen klagen. Ich weiß es nicht, aber dieses ganze Thema, diese Gutachten jetzt mit der Bedeutung, die sie haben in der AfD-Debatte, nicht öffentlich, Fragezeichen zumindest.
Dann könnte man das doch in den Verfassungsschutzbericht reinschreiben. Ich glaube aber, dass man
diese Gutachten auch nicht überschätzen darf. Na, diese Gutachten sind ja letztlich von Juristen für Juristen geschrieben worden. Und diese Gutachten sind ja auf eine gewisse Weise nicht dazu da, das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken, weil ich den Eindruck habe, dass vieles, worum es da wirklich geht, tatsächlich für Nicht-Verwaltungsrechtler und Nicht-Verfassungsschutz-Mitarbeiter tatsächlich relativ schwer zu verstehen ist, wie da argumentiert wird. Und man darf sich nicht so vorstellen, dass das jetzt eine einzige Sammlung von knallenden Anekdoten wäre, die zeigen würden, womit man es hier zu tun hat, sondern das sind teilweise bis hin in die Politikwissenschaft laufende Herleitungen, warum eine Äußerung in einem gewissen Kontext zu sehen ist und bedeuten könnte, und wer sie gemacht hat und was man zu diesen Personen sagen muss und warum das dann unter gewisse verfassungsrechtliche Kategorien fällt. Und das ist ziemliches Schwarzbrot. Nach meinem Eindruck hat das Ganze auch deswegen so lange gedauert, weil man sich das dann tatsächlich so vorstellen kann, dass das im Verfassungsschutz aufgeschrieben wird. Dann wird es zu juristischen Abteilungen entweder im Verfassungsschutz selber oder im Bundesinnenministerium geschickt. Dann brütet man darüber, vergleicht das mit der Rechtslage, schickt es nochmal zurück und sagt, hier bräuchten wir vielleicht noch was, hier müsste es anders sein. Und dann kommt am Ende etwas raus, was, glaube ich, die wenigsten tatsächlich noch so lesen können, wie man vielleicht einen Roman über den inneren Zustand irgendeines Industrieunternehmens lesen würde. Und das macht die Sache auch so kompliziert und das macht die ganze Geschichte dann aber auch so angreifbar, weil man natürlich tatsächlich, wie Sie es auch im Strafprozess machen können, natürlich können Sie in einem großen Indizienprozess auch hingehen, jedes einzelne kleine Beweisstück sich angucken und sagen, ist in Zweifel zu ziehen, und am Ende glauben Sie, man weiß eigentlich überhaupt nichts mehr. Oder man guckt eben auf das Ganze und sagt, hier sind so viele Indizien, jedes für sich vielleicht nicht 100%ig stark, aber so viel und es gibt ein so klares Bild, dass ich eigentlich genau weiß, wer der Täter ist. Vergleichbar, dass ich eben genau weiß, ob ich es mit Extremisten zu tun habe oder nicht.
Herr Patzelt, es ist ja so, dass kein Argument für den Einsatz des Verfassungsschutzes ja auch in Wahlkampfzeiten lautet, die Wähler brauchen Informationen über den demokratischen Charakter der Partei. Doch der Meinungsforscher Manfred Göhner sagt, die Zahl der AfD-Wähler wird nicht signifikant dezimiert werden, wenn die Partei tatsächlich vom Verfassungsschutz überwacht wird. Denn der Kern der AfD-Wähler bestehe ohnehin aus hartgesottenen Rechtsradikalen, die früher DVU oder NPD gewählt hätten. Hinzu kommen Nichtwähler, die das System ohnehin ablehnen. Hat der Herr Göhner da recht?
Er hat vergessen, dass sich die Wählerschaft der AfD zu einem sehr, sehr nennenswerten Teil auch aus Leuten speist, die früher die CDU gewählt haben. Und die Wählerwanderungsanalysen zeigen, dass es in westdeutschen Gebieten, wo es noch Restbestände von Arbeiterklasse gibt, auch nennenswerte Wählerwanderung von der SPD zur AfD finden, genauso wie
in Mannheim beispielsweise. Ja.
Nennenswerte Wählerwanderung von der Linkspartei hin zur AfD. Das aber rundet das Bild nur in der Weise ab, dass man sich nicht so einfach machen sollte, zu sagen, das sind eh lauter verlorene Seelen, das sind lauter Rechtsradikale, die haben eigentlich noch nie zu jenem mündigen deutschen Staatsvolk, zu jener mündigen deutschen Staatsbevölkerung gehört, die in der Lage ist, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung zu tragen. Die Forderung, man müsse der Wählerschaft im Vorfeld einer Wahl klar machen, wes Geistes Kind welche Partei wäre, damit dann eine rationale Entscheidung getroffen werden kann, sie ist goldrichtig. Allein die Umstände der öffentlichen Kommunikation und die Umstände des politischen Diskurses in unserem Lande sind nicht mehr so. Es ist leider Gottes dazu gekommen, aus verschiedenen Gründen, die jetzt anzusprechen, die Zeit fehlt, dass unsere öffentliche Debatte auseinandergefallen ist in verschiedene Echokammern, Meinungsblasen und so weiter, dass sich manche Teile der Bevölkerung voll und ganz dagegen verhärten, andere Sichtweise zu hören. Es wird dann phobisch reagiert, ganz gleich, ob von Rechten auf Linke oder von Linken auf Rechte, sodass manche Leute überhaupt nicht mehr erreichbar sind durch vernünftige Argumente. Und das trifft in einem sehr besonderen Maß auf das AfD-Milieu zu. Und an dieser Stelle ist die Sache eben sehr kompliziert. Wenn Sie allein auf die wahlgeografische Landkarte des Freistaates Sachsen gucken, da ist die AfD überall dort besonders stark, wo jahrelang die CDU besonders stark geworden ist. Die Leute haben sich in ihrem Charakter nicht verändert. Sie haben aber die Nase voll von der CDU, sagen sie, und werden diese Partei um keinen Preis je wieder wählen. AfD-Bashing bestärkt sie lediglich in der Haltung, dass sie diesem Staat zu Recht innerlich gekündigt haben. Und das ist eine Entwicklung, die in Deutschland seit so, 4, 5 Jahren zu beobachten ist, mindestens seit 2015, dass mehr und mehr Leute sich innerlich verhärten, zurückziehen, diesem politischen System kündigen und nachgerade stolz darauf sind, den alten linken Spruch von rechts her zu wiederholen, die Probleme des Systems sind unlösbar, das System ist das Problem. Infolgedessen wird der Aufklärung auch nichts helfen. Das ist, wie wenn man an einen längst alkoholkrank gewordenen hinredet, er möge doch von der Droge lassen. Hätte man ein paar Jahre eher angefangen, dieses innere Kündigen und diese Abwanderung aufzuhalten, zu versuchen, dann müssten wir nicht den jämmerlichen Zustand beklagen, in dem sich unsere politische Diskurs- und Debattenlandschaft und folglich auch das Wahlverhalten befindet.
Schauen wir auch mal aufs Innenleben der Partei. Parteichef Jörg Meuthen versucht seit geraumer Zeit, die Partei seriöser zu machen. Der Rauswurf von Kalbitz, die Auflösung des Flügels und dann seine Brandrede auf dem Parteitag in Kalkar gegen die radikalen Töne. Frau Bettnartz, ist Jörg Meuthen bereits gescheitert?
Ja, es ist schwer zu sagen. Also es hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wie die innerparteiliche Debatte jetzt im Zuge dieser Einstufung oder jetzt im Moment wieder Nicht-Einstufung ist. Es gibt Leute, die sagen oder Meuthen vorwerfen, also ein Mäßigungskurs habe nichts gebracht. Meuthen wiederum kontert auch auf Twitter und sagt, jetzt würde man eben sehen, wo das Ganze hingeführt hat, dass praktisch manche Leute ja jetzt den Zustand haben, den sie immer nur so provoziert haben. Ich glaube, ein Teil der AfD ist inzwischen so aufgebracht mit dieser Systemkritik, dass diese Leute wahrscheinlich für eine Mäßigung nicht mehr zu erreichen sind. Aber es gibt natürlich schon auch, da hat Herr Patzelt schon recht, also wenn man sich die Wählerwanderung mal anschaut, das waren in Zahlen bei der letzten Bundestagswahl 1 Million sogar von der CDU. Und das sind schon Leute, die auch um ihre bürgerliche Reputation für fürchten und wo man nicht so genau weiß, ob man sie vielleicht für die Mitte wieder zurückgewinnen kann. Ich glaube, man sollte das versuchen. Ob Herr Meuthen das allerdings innerparteilich noch schafft, schwierig. Also die AfD hat lange von dieser Doppelstruktur gelebt, im Westen eher gemäßigter, im Osten radikaler. Durch den Druck des Verfassungsschutzes funktioniert es nicht mehr. Aber man muss eines ganz klar sehen, diese Ex-Flügel-Leute, diese Strukturen werden diese Partei nicht freiwillig verlassen. Warum sollten sie? Herr Höcke hat noch auf Jahre sein Mandat in Thüringen. Die sitzen alle fest im Sattel und werden mit Sicherheit nicht anfangen, jetzt eine neue Partei zu gründen, neue Strukturen aufzubauen. Das heißt, Herr Meuthen müsste sie im Grunde alle rausklagen. Und das sehe ich im Moment einfach nicht. Dazu ist auch dann seine Position letztlich nicht gefestigt genug. Also ich glaube, dass langfristig sich die Spaltung der Partei nicht vermeiden lässt.
Spaltung der Partei, Herr Patzelt, steht die im Haus oder ist das eine Frage der Zeit? Oder ist es einfach so, dass sie weiter in Richtung rechten Radikalismus treiben wird und dann diese Kräfte wie vorher Bernd Lucke oder auch Frauke Petri dann eben auch der Meuthen-Flügel aus der Partei rausgeht?
Also unter Meuthen ist zum ersten Mal es nicht so gewesen, dass diejenigen Kräfte, die den weiteren Rechtstrend aufhalten wollen, ziemlich schnell um ihre politische Existenz und Einflussmöglichkeiten gebracht worden sind. Das hat mich schon einmal verwundert. Aber die inneren Kräfte, die auf weitere protestartige Radikalisierung und auf Kampf gegen das verfaulte BRD-System losgehen, das war ein Zitat und keine persönliche Meinung von mir im Übrigen, diese Menge ist einfach da. Und mir scheint, dass die Chancen, dass sich die Vernünftigeren in der AfD gegen diese da durchsetzen, nicht besser geworden sind. Infolgedessen könnte man durchaus erwarten, dass sich die AfD eines Tages spaltet, aber wann und wie, das ist unklar. Auf alle Fälle sollte man nicht die Hoffnung haben, dass aus den Reihen der AfD-Wähler, von den Funktionären ganz zu schweigen, irgendwelche signifikanten Mengen je wieder der CDU zuwachsen würden. Im schlimmsten Fall haben wir eine rechtsradikale Partei im Umfang der NPD, ab und zu in Parlamenten, ab und zu nicht in Parlamenten. Wir haben eine rechtsdemagogische Partei, die weitere 7-8% der Stimmen auf sich zieht. Und wir haben eine CDU, die sich auf dem Weg zur Stimmenanzahl der SPD befindet. Und wenn wir das dann in so 10 Jahren haben sollten, wird man im Nachhinein schon fragen dürfen, wessen politische Positionen denn zu diesem Schlamassel geführt haben.
Herr Schmidt, die AfD ist ja mit dem Euro-Thema groß geworden oder richtig groß geworden mit der Migrationsdebatte ab 2015. Von Corona konnte die Partei bisher nicht so richtig profitieren, aber sie kümmert sich um die Corona-Querdenker. Und jetzt kommt wieder Verfassungsschutz oder diejenigen, die dafür zuständig sind, dies politisch zu beobachten, ins Spiel. Wie sind denn die Einschätzungen des Verfassungsschutzes bzw. derjenigen, die sich in den Ämtern damit befassen? Sollte man die AfD sozusagen besser beobachten und dann eigentlich in ihrer Struktur auch belassen, weil man sie da besser beobachten kann, um neue Trends wie beispielsweise die Querdenker im weiteren Sinne auch mit beobachten zu können, um zu gucken, was ist auf dem rechten Rand los in dieser Gesellschaft?
Naja, ist ja jetzt vielleicht nur eine sprachliche Ungenauigkeit von Ihnen gewesen, aber in der Struktur belassen, der Verfassungsschutz hat gar keine andere Chance. Der Verfassungsschutz in Deutschland hat keinerlei exekutive Befugnisse. Es ist eine rein beobachtende Behörde, auch wenn es die nachrichtendienstlichen Mittel gibt. Aber jetzt irgendetwas tun, in irgendeine Richtung drücken oder irgendetwas verbieten, geschweige denn etwas zu durchsuchen oder all diese Dinge sind dem Verfassungsschutz ja gar nicht gegeben, sondern das sind tatsächlich Beobachter und Analytiker in diesen Behörden. Und da werden sie sich unter Umständen Gedanken drüber machen. Und ich finde tatsächlich auch, wenn man sich die Frage der möglichen Spaltung der Partei nochmal anguckt, die interessante Frage ja auch auf der einen Seite, okay, dann hat man da den Rechtsextremen, den harten Kern. Das ist für mich noch relativ einleuchtend. Von dem, was dann aber diesem harten Kern kritisch gegenübersteht, scheint es mir so zu sein, dass das doch dann wiederum sehr unterschiedliche Strömungen und andere Positionen sind. Und ob diese andere Hälfte, wenn man es jetzt mal so bezeichnen will, tatsächlich tatsächlich dann es überhaupt schaffen würde, unter einen Nenner zu kommen und eine Vorstellung zu haben, wie man denn jetzt hier irgendwie weitermachen könnte, das ist mir nicht so klar. Also dass mein Eindruck eher wäre, dass wenn sich das alles weiter polarisiert, dass es eher darauf hinausläuft, dass die Gemäßigteren einfach der Partei den Rücken kehren werden und dann frustriert oder ohne Partei oder wie auch immer sein werden und eben ein harter Kern übrig bleibt.
Dazu würde ich gerne kurz was ergänzen. Also das kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube auch, dass diese Spaltung qua Verlassen dann derjenigen, die zu den Gemäßigten gehören, auch das realistischere Szenario ist. Es gab nämlich jetzt gerade in den letzten Monaten, Wochen gab es immer wieder Diskussionen, so gerade in diesem ganzen Dunstkreis, Werteunion auch, ob man möglicherweise doch auch mit als Partei vielleicht möglicherweise sich aufstellt. Und dann gab es Überlegung, ob sich vielleicht gemäßigte AfDler mit frustrierten CDUlern zusammenschließen. Aber all das ist ziemlich im Sande verlaufen und es formiert sich nicht neu. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es ist auch ein bisschen die Luft heraus. Also die Leute, die damals mit Lucke diese AfD sehr enthusiastisch aufgebaut haben, glaube ich, haben auch wenig Lust, das jetzt nochmal durchzuexerzieren. All diejenigen, die es versucht haben, auch diese liberal-konservativen Reformer von Herrn Lucke, sind ja letztlich auch bedeutungslos geblieben. Auch die Partei von Frau Petri ist bedeutungslos gewesen. Vielleicht zieht man sich dann einfach eher frustriert wieder ganz zurück.
Werteunion, Herr Patzelt, das Stichwort, dort engagieren Sie sich aus. Was können Sie berichten über die Nähe oder den Wunsch von AfDlern Richtung Werteunion oder vielleicht sogar vice versa, sich zu bewegen?
Engagement ist vielleicht ein wenig hochgegriffen. Ich werde ab und zu um Rat gefragt und dann gebe ich meinen Rat und ich werde ab und zu Vorträgen eingeladen und dann halte ich Vorträge. Und wann immer die Rede bei solchen Veranstaltungen darauf kommt, ob die Werteunion denn nicht sich von der Union abspalten und mit anderen Unzufriedenen, die sich weder als rechtsradikal noch als mittig verstehen, eine Partei aufmachen sollte, ist immer mein Ratschlag der, das um jeden Preis zu unterlassen. Denn das Schicksal von Abspaltungen ist immer das politische Nirvana. Und ab und zu muss man eben es aushalten, in einer Partei in der Minderheit zu sein und auch auf absehbare Zeit zu sein. Das widerfährt ja gerade einem ehemaligen SPD-Bundestagspräsidenten, der sogar seine Parteivorsitzenden fragen musste, ob es nicht besser wäre, wenn er austrete. Also der Punkt ist der, in der CDU krummelt seit Jahren viel, weil ja viele Leute gemerkt haben, dass der Kurs der Merkel-Zeit ganz wesentlich jenes politische Klima bereitet hat, in dem die AfD überhaupt eine erfolgreiche Neugründung werden könnte. Aber das sind alles pfadabhängige Prozesse. Was gestern falsch gemacht worden ist, lässt sich morgen nicht mehr in Ordnung bringen. Und ob die CDU wieder jene starke, dominierende Kraft von der politischen Mitte bis zum rechten Rand werden wird, die sie jahrelang zu ihrem eigenen Vorteil und auch zum Vorteil des Landes, wie mir scheint, gewesen ist, das steht in den Sternen und ich glaube eher nicht daran. Diejenigen, die dann vielleicht die AfD verlassen als Wähler oder als Funktionäre, sie werden wahrscheinlich durchaus politisch heimatlos sein. Aber das heißt ja nicht, dass sie sozusagen durch Nichtwählen den relativen Stimmenanteil der CDU auf Dauer stärken. Das ist dann eine Schwungmasse, die jederzeit von populistischen Rattenfängern je nach im aktuellen Kurs hochrangierenden Themen aufgefangen werden können und die Volatilität des Wahlverhaltens, die im Osten immer groß war und im Westen zu unseren Besten relativ gering war, sie wird auch ganz Deutschland so prägen und jene schöne Ausnahmezeit, in der wir stabile, überschaubare parteipolitische Verhältnisse hatten, die wird nach diesen Jahren der großen Koalitionen und einer die das rechte Lager nicht mehr ansprechen wollen, den CDU auf Dauer vorbei sein.
Deutschland steht ja möglicherweise vor dem Regierungseintritt einer erstarkten grünen Partei in dem nächsten Deutschen Bundestag. Die AfD versteht sich in fast allen Aspekten als anti-grüne Partei. Frau Bettnarz, wird die Klimapolitik beispielsweise, das Kernanliegen der Grünen, das nächste große Widerstandsthema für die deutsche Rechte werden?
Naja, das ist es ja schon länger. Also bis in das Vokabular hinein, dass man eben immer von der Ersatzreligion oder der Zivilreligion ganz gerne spricht und dann so tut, als sei das irgendwie eine Art fast religiöser Wahn schon. Das wird ein wichtiges Thema wieder werden, aber ich glaube, es wird auch ein schwieriges Thema werden, weil man jetzt sehen muss, wie geht man in puncto Klimaschutz um. Ich glaube schon, dass jetzt so die Geduld der Bevölkerung auch durch die Corona-Maßnahme schon relativ strapaziert. Ich glaube, dass viele allergisch reagieren werden, wenn jetzt beim Klimaschutz auch sehr restriktive Maßnahmen kommen. Ich glaube, da ist im Moment relativ viel im Fluss. Die CDU versucht es ja auch über Umlagesysteme und so eher sozusagen marktwirtschaftlich zu regeln. Also wie jetzt dieses Klimathema genau angegangen wird, muss man abwarten. Aber dass es an sich wichtig ist, ist ja Konsens. Also ich meine auch gerade Markus Söder hat sich ja sozusagen neu erfunden jetzt als fast schon, oder zumindest als schwarzer Ministerpräsident mit grünem Anstrich. Würde ich sagen, bleibt abzuwarten, wichtiges Thema, aber schauen, in welcher Form es aufgegriffen wird.
Das war unser SWR2-Forum mit dem Thema Unter Verdacht ist die AfD verfassungsfeindlich. Es diskutierten die Autorin Dr. Liane Bettnatz, der Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Patzelt und der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.